Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das steht als klarer verfassungsrechtlicher und moralischer Grundsatz fest. In der Praxis führt es an unseren Schulen aber zu heftigen Debatten. Seit der UN-Behindertenrechtskonvention ist die schulische Inklusion das Ziel. Alle Kinder sollen gemeinsam lernen, unabhängig von ihren körperlichen oder geistigen Voraussetzungen. Doch während die Politik Visionen von einer Schule der Vielfalt zeichnet, berichten viele Lehrkräfte von Überforderung, Eltern von mangelnder Förderung und Kritiker von einem pädagogischen Dogma, das der Realität nicht standhält. Die Inklusion und der Graben zwischen hehren Zielen und der Wirklichkeit ist heute das Thema hier im Dreiländereck. Mein Name ist Stefan Milius und wie immer begrüße ich Gesprächsteilnehmer aus dem ganzen deutschsprachigen Raum zu dieser Sendung. Es sind dies: aus Deutschland Elke Rau-Reinschmidt, kürzlich pensionierte Sonderpädagogin. Sie hat an Förder- wie auch Inklusionsschulen gearbeitet und kennt das gesamte Spektrum von Chancen und Schwierigkeiten. Sie ist auch Mitglied im Beirat des Elternvereins NRW. Aus Österreich Horst Gannitzer, Pädagoge sowie Kultur- und Kommunalpolitiker in Wien. Er ist Direktor des Bundesblindenerziehungsinstituts Wien, einer Bildungseinrichtung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche. Und aus der Schweiz Riccardo Bonfranchi, Heilpädagoge, Autor und Erwachsenenbildner. Er hat unter anderem eine heilpädagogische Schule in Zürich geleitet und eine Tagesförderstätte für schwer- und mehrfachbehinderte junge Erwachsene gegründet. Lassen Sie uns zunächst schauen, wo Sie alle heute mit Ihren gesammelten Erfahrungen stehen in der großen Frage rund um Inklusion, bevor wir dann danach in die Tiefen der Details graben. Frau Rau-Reinschmidt, Sie haben beide Welten gesehen in Ihrem Berufsleben, die Förderschule und die Inklusionsklasse. Wenn Sie auf Ihre Dienstjahre zurückblicken, hat dieses Versprechen, dass niemand ausgeschlossen wird, hat das in der Realität der deutschen Klassenzimmer zu mehr Bildungsgerechtigkeit geführt oder eher zu einer Überlastung aller Beteiligten?
Ja, das kann ich eindeutig so beantworten, dass die Überlastung riesengroß ist. Zu Beginn meiner Dienstzeit ist ja noch unter der Überschrift Integration mit sehr guten Bedingungen gearbeitet worden. Damals hatte ich zum Beispiel eine Klasse, in der ich mit meiner vollen Stundenzahl gearbeitet habe und 5 Kindern mit Förderbedarf. Da ist heute überhaupt nicht dran zu denken. Als ich aus dem Dienst gegangen bin, war ich für 2 Schulen und 6 Klassen zuständig mit meinem Deputat. Und die Zustände sind überhaupt nicht so, wie man zu Beginn der Inklusionsbewegung das versprochen hat.
Herr Gannitzer, Sie leiten eine spezialisierte Einrichtung für blinde und sehbehinderte Kinder. In Österreich gibt es wieder verstärkt Stimmen für Sonderschulen. Dann gibt es aber auch die Leute, die sagen, die spezialisierte Schule ist ein Ort der Ausgrenzung. Andere sagen eben im Gegenteil, das ist der einzige Ort, an dem diese Kinder wirklich die Förderung erhalten, die sie brauchen. Wo stehen Sie in diesem Spannungsfeld?
Es ist so, dass wir, das Bundesblindenerziehungsinstitut, betreut im Wiener Raum auch Schüler, Schülerinnen in der Inklusion. Das heißt also, von uns gehen Lehrpersonen raus in die Regelschule und betreuen diese. Und wir, das Bundesblindenerziehungsinstitut, wir sind eine Spezialschule. Also bei uns sind die Schüler, Schülerinnen sehbehindert oder blind. Und es gibt da wirklich eine große Diskussion für die Abschaffung dieser Spezialschulen. Also meine Schule wird regelmäßig im Parlament einen Antrag eingebracht, dass man diese Schule sofort schließen soll und die Schüler sollen alle sofort rausgehen in die Inklusion. Es ist so, dass Inklusion natürlich auch immer von den Ressourcen abhängt und von den Pädagogen, die dort tätig sind. Also in einigen Teilen funktioniert es gut. Also wenn die Ressourcen da sind, wenn die Pädagogen ausgebildet sind, dann funktioniert es teilweise sehr gut. In vielen Bereichen funktioniert es überhaupt nicht. Kommt es wirklich zu einer Überforderung der Mitschüler, Mitschülerinnen, der Lehrer, Lehrerin, und weil einfach die Ressourcen nicht da sind. Also das muss man sagen. Also ich stehe da in der Mitte und sage, wenn es funktioniert, ist es gut. Und wenn man das will, wenn der Schüler das will und wenn die Eltern das wollen und wenn der Standort das will, dann kann es funktionieren. Wenn die Komponenten nicht passen, dann funktioniert es nicht. Es ist auch oft so gewesen, dass Schüler zu uns in späterer Zeit dann zu uns kommen und die haben verschiedenen Unterricht nicht gehabt. Die haben zum Beispiel nie Turnunterricht gehabt, also, weil es einfach nicht möglich war. Also weil man Angst hatte, einen Blinden in den Turnunterricht zu integrieren. Also meine Meinung, wenn es funktioniert, soll man es machen. Wenn es nicht funktioniert, kann man sehr viel Schaden anrichten.
Und wie sieht es aus bei Ricardo Bonfranchi? Sie haben sich intensiv mit schwer- und mehrfach behinderten jungen Menschen befasst. Wahrscheinlich haben Sie dabei auch die Erfahrung gemacht, wer heute Zweifel an der totalen Inklusion äußert, der gilt schnell als unsolidarisch. Wie nehmen Sie das wahr? Erleben wir in der Pädagogik eine Phase, in der Ideologie vor dem gesunden Menschenverstand steht, oder ist das zu vereinfacht ausgedrückt?
Nein, dem würde ich so zustimmen. Also ich habe da verschiedene Punkte oder Bezüge einfach zu meinen Vorrednerinnen und Vorrednern. Also ich denke, diese Integration, man muss jetzt auch etwas differenzieren, von welchen Gruppen wir sprechen. Und wenn ich jetzt eben von Kindern und Jugendlichen mit einer kognitiven Beeinträchtigung, einer starken Beeinträchtigung und auch teilweise einer schweren Lernbehinderung spreche, dann ist die Inklusion für mich eine Bagatellisierung und damit einhergehend eine Trivialisierung dieser Behinderungen. Das heißt, man versucht, diese Behinderungen zu verkleinern, sowohl was das Kognitive anbelangt, das reine Lernen, aber vor allem auch was das Soziale anbelangt. Ich könnte da x Beispiele aufzählen aus der Praxis. Ich beschäftige mich mit dieser Thematik, seit sie aufgekommen ist, seit den 90er Jahren, mehr oder weniger ununterbrochen, bin allerdings jetzt auch in Rente schon. Aber in der Schweiz, in der Deutschschweiz, zur französischen Schweiz kann ich nicht viel sagen, aber in der Deutschschweiz hat man jetzt an verschiedenen Orten eben versucht man auch wieder sogenannte Förderklassen, früher hießen sie Kleinklassen, eben 5, 6, 7 Schüler und so weiter, versucht man adäquat ihren Bedürfnissen und ihren Möglichkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten zu schulen. Ich möchte noch ein Wort sagen, das mir direkt aufgestoßen ist, als ich den Text gelesen habe, und Sie haben ihn in der Einleitung auch erwähnt, nämlich die Behindertenrechtskonvention. Die wird immer ins Feld geführt. Und das ist nicht korrekt. Und ich möchte ganz kurz sagen, warum. Es ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es war der Professor Speck für Sonderpädagogik, 2023 verstorben in München, der gesagt hat, es ist ein Übersetzungsproblem, was vor allem in deutschsprachigen Ländern dann quasi sehr stark verbreitet wurde. In der Behindertenrechtskonvention steht nirgends drin, dass Kinder mit einer Behinderung, insbesondere auch mit einer kognitiven Behinderung, einer geistigen Behinderung, in der gleichen Klasse beschult werden müssen. Es steht dort drin, dass jedes Kind auf der Welt, egal welches Niveau, welche Farbe, welche Religion, welche Herkunft und so weiter es hat, seinen Möglichkeiten gemäß beschult, unterrichtet, gefördert werden soll. Das steht in der Behindertenrechtskonvention. Von gleicher Klasse ist da nicht die Rede.
Ich würde gerne zur Behindertenrechtskonvention noch ergänzen. Vor allem geht es auch nicht darum, die Förderschulen abzuschaffen. Das geht nicht hervor aus dieser Konvention. Und das wird in der ideologischen Diskussion ja immer angeführt. Das geht ja so weit, dass es ein Menschenrecht ist, nicht an einer separaten Schule unterrichtet zu werden.
Deswegen war es mir auch wichtig, das jetzt so einzuwenden, weil damit immer wieder mit einer Keule rumgeschlagen wird und dass man dann in die Ecke gestellt wird, man wäre gegen das Menschenrecht oder gegen diese Konvention. Wie gesagt, es war Professor Speck, der das zum ersten Mal auch veröffentlicht hat, dass er gesagt hat, es ist im Grunde ein Schwindel, weil man da etwas aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt, aber es gleichzeitig nach eigenem Gutdünken auch verfremdet.
Ich möchte noch mal sagen, das ist, glaube ich, aber noch rübergekommen, dass ich das heute durchgelesen habe und nirgends einen Satz gefunden habe, wo drinnen steht, man soll diese Schulen abschaffen. Und so wie der Kollege schon richtig gesagt hat, jedes Kind soll die bestmögliche Bildung bekommen. Wo das ist, das muss man dann entscheiden. Also kann die Inklusion sein, kann auch eine Spezial- oder Sonderschule sein.
Gut, das ist ja interessant. Da wurden wir vielleicht alle Opfer von einem vielleicht auch ideologisch motivierten Übersetzungsfehler. Schauen wir mal in den Alltag im Klassenzimmer. rein. Inklusion bedeutet letztlich vereinfacht gesagt, Lehrkräfte müssen auf extrem unterschiedliche Lernstände eingehen. Meine ganz banale Frage, ist das überhaupt leistbar, wenn beispielsweise in einer Klasse 25 Kinder setzen? Ist das zum Scheitern verurteilt ganz grundsätzlich? Ist es leistbar, wenn man dann 2, 3 oder 4 Pädagogen im Raum hat? Wie beurteilen Sie das aus Ihrer Erfahrung?
Ja, also das war ja mein Berufsalltag. Und das ist natürlich ganz entscheidend davon abhängig, wie kompetent der Lehrer ist, der in der Klasse steht, der den Unterricht führt. Und eine Bedingung wäre ja auch bei einer Doppelbesetzung, dass man auch kooperativ unterrichtet. Und das war in der Praxis praktisch nicht möglich, weil die Bedingungen so waren, dass eben schwerstgestörte Kinder mit in der Klasse waren und oft auch verschiedenste Förderbedarfe. Also ich habe zum Beispiel noch zu meiner Zeit 2 Fachrichtungen schwerpunktmäßig studiert und war dafür gut ausgebildet. Aber ich hatte dann zum Schluss ein Kind mit einer Sinnesschädigung, also ein hörbehindertes Kind. Und dazu war ich überhaupt nicht in der Lage, das auch im Unterricht noch adäquat zu berücksichtigen, geschweige denn die Kollegen, die überhaupt nicht sonderpädagogisch geschult waren. Aber als wichtigsten Satz würde ich voranstellen, auf den Lehrer kommt es an und auf die Zusammenarbeit derer, die da arbeiten.
Ich wäre da nicht ganz einverstanden. Ich denke, der Lehrer kann noch so gut sein. Er läuft zwangsmäßig in eine Überforderung rein. Das Klassenzimmer verändert sich ja in Richtung eines Wartsaales. Das heißt, es kommen Leute und gehen wieder Leute, vor allem wenn sie zum Beispiel auch ein geistig behindertes Kind haben, es kann auch ein Lernbehindertes sein, das noch eine Körperbehinderung hat, das braucht noch Ergotherapie oder Physiotherapie oder Logopädie, dann wird das Kind rausgeholt und dann wird es aber nach einer gewissen Zeit wieder zurückgebracht. Also ich kenne Fälle, da sind bis zu 5, 6 erwachsene Leute sind in einer Klasse beschäftigt und geben sich da sowas wie einen Staffelstab jeweils in die Hand und es führt zu einer allgemeinen Unruhe auch in einem Klassenzimmer. Und in der Schweiz hat man dann an einigen Orten angefangen, das war dann relativ stark in der Presse, dass man den Kindern, also den sogenannten nicht behinderten Kindern, Kopfhörer aus dem Militär, aus dem Schweizer Militär, sogenannte Pamir-Kopfhörer, verabreicht hat, weil sie sich durch dieses ständige Flüstern oder Türe auf und zu und bringen und noch dann spricht der Therapeut noch ein paar Worte mit der Lehrkraft und oder umgekehrt und so weiter, damit die etwas konzentrierter arbeiten können. Das kann doch irgendwie nicht sein. Also da versucht man irgendetwas übers Knie zu brechen.
Meiner Meinung nach hängt es natürlich auch vom Grad der Behinderung ab. Und Behinderungen sind unterschiedlich. Ich kann jetzt nochmal von Blindheit und Sehbehinderung sprechen, wo unsere Pädagogen in den Regelschulen rausgehen und dann in der Woche vielleicht 4 oder 5 Stunden dort sind. Das heißt, es ist ja wirklich dann viel zu kurz, weil die restliche Zeit sind dann die Klassenlehrer wieder allein oder die Lehrer, die dort unterrichten, wieder allein und auf sich gestellt. Und die Vorrednerin schon richtig gesagt hat, es kommt natürlich auch auf die Ausbildung drauf an. Wenn man dann plötzlich ein sehbehindertes Kind hat und keine Erfahrung, dann kann man natürlich also den Unterricht nicht so machen wie ein ausgebildeter Pädagoge.
Ich habe vor einigen, schon ein paar Jahre her, in Zollikofen, das ist im Kanton Bern, einen Vortrag gehalten zur Inklusion, Integration, hat man mich eingeladen. Und am Schluss kam eine Frau zu mir, die unterrichtet blinde und sehbehinderte Kinder und sagt, die Problematik wäre bei Ihnen genauso. Und zwar hatten Sie Folgendes, nur ganz kurz. Sie hatten eine Matura-Klasse, also eine Abiturklasse. Und die Schüler, also so zwischen 17 und 19 Jahre alt, die wollten im Ort, in der Regelschule, im Gymnasium integriert sein. Dann hat man das durchgeführt, hat Gespräche geführt, hat das durchgeführt, hat diese Matura-Klasse an der Schule für Sehbehinderte und Blinde diese eine Klasse verlegt in ein Regelgymnasium. Nach circa 5 Monaten sind die Schüler wiedergekommen, diese quasi erwachsenen Schüler, und haben gesagt, sie möchten wieder an die Schule für Seh- und Blinde Kinder und Jugendliche in Zollikofen zurückkommen. Großes Erstaunen hat man gefragt, warum? Sie haben gesagt, die Leute waren alle sehr nett. Man hat uns geholfen von hinten bis vorne. Aber das Tempo war einfach immer viel schneller in einer Klasse, wo die überwiegende Mehrheit nicht sehbehindert oder blind ist. Sie möchten gern wieder in ihrem Rhythmus eben sich auf die Abitur-Matura-Prüfung vorbereiten.
Genau, Sie haben jetzt ganz einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist natürlich in den Regelschulen für ein Blinder oder Sehbehinderter in einer Klasse drinnen sitzt, für die anderen sehr uninteressant, wenn der immer länger braucht. Und Blinde und Sehbehinderte brauchen einfach viel mehr Zeit als andere.
Das Problem für Laien wie mich beispielsweise ist ja, dass in der ganzen Debatte irgendwo auf allen Seiten immer Argumente kommen, die durchaus gut klingen. Also man sagt beispielsweise, bei der Inklusion wird die fachliche Förderung auf der Strecke bleiben, also wir bremsen die Starken aus. Die andere Seite sagt, Moment mal, die leistungsstarken Schüler, die werden dafür an sozialer Kompetenz gewinnen durch die Inklusion. Wie sehen Sie dieses Hin und Her?
Das ist ein Ammenmärchen. Ich habe eher die Erfahrung gemacht und mir auch von vielen Lehrkräften berichten lassen, ich auch viele Interviews hierzu geführt habe, dass es im Grunde eher eigentlich zu Spaltungen kommt. Das heißt, man muss ein spezielles Setting eigentlich machen, um den Regelschülern, den nicht behinderten Schülern, die Behinderung nahe zu bringen. Das heißt, man muss dann wirklich erklären auch, was ist ein Down-Syndrom oder warum könnte es sein, warum dieser Schüler verhaltensauffällig ist und warum er immer zuckt und so weiter. Also das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit Bagatellisierung und Trivialisierung. Behinderung ist nicht etwas sehr Schlimmes, aber es ist einfach etwas anderes. Und diese Andersartigkeit, die muss man positiv darstellen und sagen, es gibt Menschen, die sind so und andere sind eben so. Und eine andere Bemerkung ist noch, das Schulsystem als solches in Westeuropa hat sich im Laufe der 70er, 80er, 90er Jahre immer weiter ausdifferenziert. Und ausgerechnet diese Menschen mit einer Behinderung, die schlägt man jetzt hier in den Regelbereich einfach zu und tut so mehr oder weniger, als ob nichts wäre und denkt dann, wenn man da noch zwei, drei andere Leute reinstellt in die Klasse, dann würde das funktionieren. Man wird aber, und das ist mein Credo, man wird der Behinderung, egal welcher, nicht gerecht. Es funktioniert nicht. Man muss die Behinderung als solche akzeptieren und sie als etwas sehen, was es einfach gibt, wie vieles andere auf dieser Welt eben auch, unabhängig von positiv oder negativ.
An der Stelle kann man gut aufzeigen, dass es sich eben um eine ideologische Geschichte handelt von Anfang an. Ich habe in meiner Dienstzeit wirklich zu Beginn schon erlebt, wie man die Förderbedarfe begonnen hat, in Frage zu stellen. Ich war bei einer Veranstaltung der Gesellschaft für Sprachbehindertenpädagogik. Das muss Ende der 80er, Anfang der 90er gewesen sein. Da wurde zum ersten Mal beim Eröffnungsvortrag die These vertreten, dass die Sonderpädagogen bei ihrer Diagnostik sich ihr eigenes Klientel schaffen. Also der Sprachbehindertenpädagoge testet ein Kind und findet raus, das ist sprachbehindert. Der Lernbehindertenpädagogik als Schwerpunkt studiert hat, findet raus, es ist lernbehindert. Also das bezog sich auf die drei Entwicklungsstörungen, ne? Sprachbehinderung, Lernbehinderung und emotional-soziale Entwicklung. Damals war die Empörung noch riesengroß. Da sind die Sprachbehindertenpädagogen, die haben die Veranstaltung verlassen. Einige Jahre später, als es darum ging, die Behindertenrechtskonvention als Begründung zu nehmen, in Nordrhein-Westfalen flächendeckend die Inklusion angeblich kostenneutral einzuführen, da wurde in dem Gutachten gerade bei den deutschen Sonderpädagogen der empfindliche Nerv getroffen, dass wir in Deutschland die Behinderungen exkludieren, die behinderten Menschen aufgrund unserer Geschichte. Und das ist dann passiert. Man hat das verteufelt, den Gedanken, dass man Sonderschulen beibehält und die Kinder speziell an ihren Schwächen stärkt und hat auf dieser ideologischen Grundlage dann die Inklusion durchgedrückt unter sehr schlechten Bedingungen.
Finde ich nicht ganz so, weil in meiner Schule ist immer ein ärztlicher Befund, ein Augenbefund ausschlaggebend. Also es kommt kein Schüler zu uns ohne einen ärztlichen Befund. Wir schauen uns den ärztlichen Befund an und da steht genau drinnen, also welche Sehbehinderung er hat und mit dem können wir arbeiten. Wir testen die Kinder nicht selber, sicher ist das eine andere Geschichte als eine Sprachstörung wahrscheinlich. Und aufgrund dieses ärztlichen Attestes erstellen wir unseren Förderplan. Sagen wir, der braucht eine Vergrößerung, braucht Kontraste und so weiter, braucht eine bestimmte Lärmumgebung. Also das ist für uns die Basis. Und zu der Inklusion möchte ich auch noch sagen, also wir haben viele Schüler, Schülerinnen, die dann mit 12, 13, 14 Jahren zu uns kommen, die vorher in der Inklusion waren. Und die waren alle unzufrieden, waren teilweise auch vom Klassenverband ausgeschlossen. Und ich glaube auch, dass Jugendliche oder Kinder noch nicht das Verständnis für Behinderung haben. Also ganz egal, welche Behinderung. Und das fehlt vielen. Und da gibt es oft sehr viele Diskriminierung von den Mitschülern und so weiter. Und man merkt dann wirklich, wie die jetzt da aufblühen. Das Tempo ist für alle gleich. Er hat plötzlich einen zweiten Blinden. Früher war er allein in der Klasse und hat glaubt, er ist der Einzige auf der ganzen Welt, der blind ist. Und plötzlich hat er einen zweiten oder dritten in der Klasse, der auch das gleiche Problem hat. Ist ganz, ganz eine wichtige Umgebung. Und wir merken dann, wenn die Kinder dann die Schule verlassen, dass sie wirklich toll entwickelt. Und die gehen dann raus in die Inklusion. Oder Kinder, die schon seit dem Kindergarten bei uns sind, werden optimal gefördert. Und wenn die rausgehen in die Inklusion, die haben dann überhaupt kein Problem. Wirklich nicht. Also die finden sich zurecht. Und ich glaube, die Basis ist wichtig für Kinder. Und die können wir ihnen geben in jungen Jahren. Wenn der mal älter ist, ist es schwieriger. Dann hat er schon sehr viel versäumt, sehr viele negative Erlebnisse gehabt und dann ist seine Einstellung auch negativ.
Das würde ich unterstützen, was Herr Garnitzer jetzt gesagt hat. Und es ist bei geistig- und Lernbehinderten genau dasselbe. Es gibt eine Reihe von geistig-lernbehinderten Kindern, die in Regel Kindergärten inkludiert werden und die dann je nachdem nach dem Kindergarten in eine heilpädagogische Sonderschule in die Unterstufe kommen. Früher, noch vor 10, 15 Jahren, war es so, dass sie oft noch 3, 4 Jahre in der Primarschule, in der Grundschule, Regelschulen unterrichtet wurden oder man hat es versucht. Und dann hat man gesagt, jetzt ist fertig lustig, jetzt kommt es dann doch in die Sonderschule. Dass das alles natürlich auch eine Abwertung der Sonderschulen ist, das hat mir immer auch heute noch besonders wehgetan. Das heißt also, es kommen sehr viele Schüler aus der Inklusion, kommen dann früher oder später in die betreffende Sonderschulen. Das hat in der Deutschschweiz, Deutschland, Österreich kann ich nicht beurteilen, aber in der Deutschschweiz zu einer extremen Überfüllung der Sonderschulen geführt. Und deswegen habe ich schon gesagt, die wahre Inklusion findet in der Sonderschule statt. Ich habe mal einen Artikel geschrieben für die Neue Zürcher Zeitung und da habe ich eine Klasse porträtiert. Da waren 8 Schüler. 2 Schüler waren lernbehindert, 2 Schüler hatten ein Down-Syndrom, 2 Schüler waren etwas schwerer behindert und 2 Schüler waren schwerst und mehrfach behindert, ohne Sprache, im Rollstuhl, ohne Bewegung in dem Sinne. Und alle 8 Schüler waren in der gleichen Klasse. Dann hat mir der Redaktor von der NZZ mich angerufen und gesagt, das haben Sie aber jetzt erfunden, das ist doch ein künstliches Modell, was Sie hier darstellen. Dann habe ich gesagt, nein, ich kann Ihnen auch die Lehrkraft nennen, die diese Klasse unterrichtet. Teilweise hat die Inklusion, das ist jetzt ein Nebengeleise, auch zu Teilüberforderungen in Sonderschulen geführt, weil sie überfüllt sind und weil sie eine gewisse Differenzierung aufgrund der Überfüllung nicht mehr durchführen können. Die Inklusion hat nicht nur in der Regelschule für sehr großen Wirbel geführt, eben aus ideologischen Gründen, wie meine Kollegin vorhin schon richtig anmerkte, sondern sie hat auch in den Sonderschulen für einige Unruhe gesorgt. Eben weil Schüler nicht mehr später kommen, dann muss alles umgestellt werden und so weiter. Also ich war ja mal auch Schulleiter bis zu meiner Pensionierung. Und noch ein Aspekt, den konnte ich allerdings nicht empirisch in dem Sinne überprüfen, weil ich ja auch keine Verbindung mehr zur Universität oder so habe als Pensionierter. Aber mir haben mehrere Lehrkräfte versichert, dass diese Schüler, die aus dem Regelbereich kommen, ich rede immer meistens von geistig- und lernbehinderten Schülern, dass diese Schüler weniger gut gefördert waren als andere Schüler, die in dem heilpädagogischen Kindergarten in die Schulwelt eingetreten sind. Das heißt, man musste dann in der heilpädagogischen Schule bestimmte Verrichtungen beim Essen, beim Toilettengang, beim sich anziehen, bei Pünktlichkeit und so weiter, musste man dann in der Mittelstufe, wenn sie dann eben neu eingeschult wurden an einer HPS, musste man dann sie unterrichten und beschulen. Und die anderen Schüler, die konnten das alle direkt.
Das scheint mir jetzt aber ein sehr zentraler Punkt, wenn ich diese Ausführungen jetzt richtig verstehe. Die Erzählung, dass man möglichst früh inkludiert werden muss, um dann später in der Gesellschaft inkludiert zu sein, die stimmt so gar nicht. Das habe ich jetzt so verstanden. Frau Rau-Reinschmidt, sehen Sie das auch so?
Ja, ich wäre jetzt gerne mal auf das Beispiel der Kinder mit dem Förderbedarf emotionale Entwicklung eingegangen. Ja. Das sind ja die Kinder, die zum Sprenger werden in den allgemeinen Schulen, die Unterricht unmöglich machen. Und dort ist es so, dass es geradezu fatal ist, wenn man sie nicht zuerst in einen geschützten Rahmen begibt, weil sie in der Regel ja emotional so verunsichert sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, sich in ein soziales System zu integrieren. Da gibt es auch genug Forschung dazu und man bewirkt das Gegenteil. Also wenn man derartig schwer gestörte Kinder in die Inklusion gibt, schadet man diesen Kindern selber und verunmöglicht auch den anderen das Lernen. Also da ist es gerade umgekehrt. Das Ziel ist, dass man sie so weit stabilisiert, dass sie möglicherweise in eine allgemeine Schule integriert werden können. Das ist übrigens genauso bei den sprachbehinderten Kindern. Ja, das wird eher bagatellisiert, diese Störung. Man hat den Eindruck, man könne das in der Grundschule so nebenher leisten. Das ist aber fatal, wenn die Sprachbehinderung nicht wirklich früh erkannt wird, möglichst schon im Kindergarten und dann in der Schule weiter systematisch die Sprache aufgebaut wird, hat das Kind keine Chance mehr, später in die allgemeine Schule zu kommen. Also vor 30 Jahren war das das Konzept der Schule für Sprachbehinderte und die haben einen sehr großen Rückführungsprozentsatz gehabt nach 3 Jahren. Die haben also die Kinder statt erstes und zweites Schuljahr in 2 Schuljahren zu beschulen, 3 Jahre behalten. Und in diesen 3 Jahren konnten, ich kann jetzt die Prozentzahl nicht mehr genau sagen, aber nahezu 50% der eingeschulten Kinder konnten dann eine Regelschule besuchen und einen Schulabschluss erhalten. Das ist heute sicherlich nicht mehr gewährleistet. Und der Zustand an den Förderschulen für emotionale Entwicklung ist inzwischen so, dass die Kollegen berichten, dass man gar nicht mehr mit den Kindern arbeiten kann, sondern dass man nur noch damit beschäftigt ist, Unfälle zu verhindern und wirklich kontinuierliche Lernprozesse nicht mehr anleiten kann, weil einfach die Probleme so groß sind, viel zu viele Kinder in einer Gruppe sich befinden und man hat auch kein Konzept, wie man dem Herr wird.
Wie erleben Sie denn eigentlich die Debatte mit Ihren Berufskollegen? Sind Sie mit Ihrer Haltung, Sie drei jetzt, ein bisschen einsame Rufer? Gibt es vielleicht sogar Vorwürfe an Ihre Adresse? Die Haltung sei doch veraltet, Sie stehen dem Fortschritt im Weg. Wie sieht die Debatte zum Thema Inklusion aus?
Also die Rückmeldungen, die ich zwischen Tür und Angel bekomme, eben, und ich habe ja wirklich, weiß nicht, über 100 Vorträge zu dieser Thematik gehalten, die waren eben zwischen Tür und Angel immer sehr positiv im Sinne von, ich danke dir, endlich sagt das mal jemand. Mhm. Am Anfang habe ich immer erstaunt geguckt, weil das für mich einfach so eine gewisse Selbstverständlichkeit war, die auch unsere Diskussion heute eben, das hat sehr vieles, was für mich eigentlich klar ist, oder? Aber es ist, wie gesagt worden ist, eben auch sehr oft eine ideologische Geschichte. Man traut sich das dann nicht. Ich wurde auch schon auf dem Podium sehr böse und persönlich angefeindet, angegriffen. Also das war mal bei einem Vortrag in Luzern, wo man mich als behindertenfeindlich tituliert hat und so weiter. Und habe da seit jungen Jahren bis in höheres Alter immer wieder mit verschiedenen Behindertengruppen gearbeitet, sei es ehrenamtlich oder sei es eben als Beruf und so weiter. Also auf Ihre Frage etwas pointierter zu antworten, es ist so doppelt, es läuft auf 2 Gleisen. Also es gibt so eine heimliche Zustimmung und so eine offizielle Geschichte, ich möchte aber nicht als Charakterschwein bezeichnet werden wollen. Aber ich danke dir, dass du es gemacht hast.
Ich habe bis zuletzt an einer Realschule gearbeitet, also das ist auch noch wichtig zu erwähnen. Das ist eine Schule des Sekundarschule-1-Bereichs und Da wird es eben sehr schwierig mit den Kindern mit kognitiver, aber auch mit emotional-sozialer Beeinträchtigung. Und die Regelkollegen, die waren froh, wenn man sie unterstützt hat, wobei ich das nur bedingt konnte, weil ich für so viele Klassen zuständig war. Und die haben aber durchweg, zumindest hinter vorgehaltener Hand, gesagt, das ist unmöglich, wir schaffen das hier nicht. Die wollten ja den mittleren Bildungsabschluss mit ihren Klassen erreichen und fühlten sich extrem überlastet. Und an den Förderschulen, ich habe ja vor allem, wenn ich Gutachten zu neuem Förderbedarf Feststellungen machen musste, habe ich Berührung gehabt noch mit den Kollegen, die in den Förderschulen gearbeitet haben. Und das war ganz eindeutig die Positionierung für die Förderschule. Und die litten auch insofern unter der Inklusion, als die Kollegen ja abgezogen werden aus den Förderschulen in die Inklusion. Und dann die Arbeitsbedingungen an den Förderschulen immer schlechter werden. Also ich kenne wenige Kollegen, die von der Inklusion wirklich begeistert sind. Und das sind dann vor allem Kollegen, die in der Grundschule arbeiten, wo eben diese Schwierigkeit des Ausgeschlossenseins einfach weniger ist. Die Kinder erleben das nicht so als Problem, Behinderte in der Klasse zu haben und umgekehrt. Die werden dann auch eher noch mal zum Geburtstag eingeladen. Das verschwindet aber in der Pubertät ganz schnell.
Innerhalb der Schule sind wir natürlich alle gleichen Meinung, weil wir sehen ja das tagtäglich, wenn Schüler erst später zu uns kommen. Und da haben wir den Vergleich, was kann ein Schüler, der schon seit dem Kindergarten bei uns ist, und was kann ein Schüler, der erst mit 10, 12 Jahren zu uns kommen ist. Also da sehen wir, dass dieser Weg der Spezialisierung so früh wie möglich der richtige Weg ist. Nur ist der Druck, der gesellschaftliche Druck auf Inklusion durch Politik und auch durch diese vielen, vielen Behindertenverbände sehr, sehr groß. Also die Behindertenverbände werden meistens geleitet von Personen, die selber eine höhere Bildung, einen Universitätsabschluss haben. Und sie gehen jetzt davon aus, dass jeder Behinderte das machen soll. Also die Behindertenverbände sind in Österreich, kann ich jetzt nur sagen, zu 100% für die Inklusion. Sie sind auch gegen unsere Schule. Und politisch natürlich auch. Politisch ist auch ein ganz, ganz großer Druck vorhanden. Und es kommt aber ein Gegendruck von den Eltern. Und daher sind in Österreich, in Niederösterreich wieder Sonderschulen entstanden, weil die Eltern einfach gesehen haben, in der Inklusion wird mein Kind nicht so gefördert. In der Inklusion gibt es keine Kleingruppen, gibt es keine spezielle Förderung.
Also ich stimme Ihnen 100% zu. Auf der anderen Seite, wenn man die Zeitung aufschlägt, also in der Schweiz, dann sieht man Inserate von Lehrern, die ausgestiegen sind, sich selbstständig gemacht haben. Also hier in der Region Zürich, wo ich wohne, gibt es eine ganze Reihe davon, die Förderunterricht anbieten für Schüler, die zum Beispiel den Sprung aufs Gymnasium schaffen wollen oder nicht geschafft haben und so weiter. Und dort wird geworben, unsere Klassen sind individualisiert. Wir haben höchstens 4, 5 Schüler pro Gruppe. Das heißt, wenn also ein Lernziel erreicht werden soll, es ist ja jetzt egal welches, aber dass einfach ein Schüler gefördert werden soll, dann sind schon 22 Schüler für viele ein Horror. Egal jetzt von Behinderung oder nicht, sondern man wirbt damit, wir haben ganz kleine Klassen, wir fördern individuell und so schafft ihr Kind dann einen Übertritt ins Gymnasium spielen, kostet so und so viel und so weiter. Also ich will nur sagen, ich habe das vorhin mal angedeutet, unser Schulsystem hat sich im Laufe der letzten 20, 30 Jahre weiter differenziert. Also mein Blick ist klein, ist nur der Schweiz, aber früher gab es keine Diplom-Mittelschulen. Heute gibt es Diplom-Mittelschulen, das heißt, sie können einen Hochschulzugang erreichen, ohne das klassische Gymnasium besucht zu haben. Sie können eine Lehre machen mit Berufsmaturität, die ermöglicht, an die Fachhochschule zu gehen, oder sie können eine Lehre machen ohne Berufsmaturität und so weiter. Es gibt noch weitere Ausdifferenzierungen, die das Schulsystem erfahren hat, als ich noch zur Schule ging und so weiter. Gab es diese Möglichkeiten in dem Sinne alle nicht. Und ausgerechnet jetzt bei dieser Gruppe von Menschen mit einer Behinderung, da schmeißt man das alles dann in einen Topf, meint, man könne den gut umrühren und dann kommt da was Leckeres bei raus. Und dem ist einfach überhaupt nicht so. Und natürlich gibt es Einzelbeispiele. Ich habe auch dann einen Jungen, ein sehr lieber, netter Kerl mit Down-Syndrom. Das war nachher das Maskottchen der Klasse, weil es der Lehrer geschafft hat, die abwertenden Ausdrücke von Möngi und was weiß ich was alles und so weiter, die hat er geschafft, dass die nicht mehr in Anwendung kommen. Und dann war das so ein Kippbild, das heißt, er wurde dann zum Maskottchen erhoben. Gelernt hat er überhaupt nichts. Und in der Oberstufe kam er dann auch in eine heilpädagogische Schule, weil dann ging es darum, wohin geht dieser Junge, wenn er die obligatorische Schulzeit beendet hat. Also das sind so viele Ungereimtheiten in dieser ganzen Geschichte, dass ich da manchmal das Gefühl habe, ich drehe durch.
Es geht eben auch nicht wirklich um das Kind, um das einzelne Kind. Das wird an den Protagonisten der Inklusion sehr, sehr deutlich. Einer der Päpste der Inklusion ist Herr Wocken, Professor Wocken. Und ich erinnere mich noch sehr gut, als ich den Satz gelesen habe, war ich empört. Und er hat eigentlich auch unser Berufsbild völlig ad absurdum geführt. Und zwar hat er gesagt, man solle das behinderte Kind in seinem So-Sein belassen. Also da fragt man sich dann, welchen Auftrag habe ich als Lehrer, wenn ich das Kind belassen soll, zum Beispiel in seiner Unfähigkeit, sich sprachlich mitzuteilen. Das ist meiner Meinung nach ein Verstoß gegen das Menschenrecht. Und deshalb ist auch die Diskussion unglaublich schwer. Wenn Sie jemanden vor sich haben, der das ideologisch vertritt, haben Sie eigentlich mit Sachargumenten und der Rücksichtnahme auf das persönliche Schicksal, können Sie sich nicht logisch in Diskussion begeben.
Herr Wocken hat auch mehrere Male gegen meine Veröffentlichungen oder gegen die Inhalte meiner Veröffentlichungen geschrieben. Und da war das auch so, wie Sie das jetzt dargestellt haben. Es ist im Grunde eigentlich heilpädagogisch, pädagogisch, psychologisch, didaktisch und so weiter, scheint mir die Sache eigentlich klar zu sein. Und am Anfang, in den 90er Jahren, habe ich gedacht, das kann ja nicht wahr sein, was jetzt da erzählt wird. Aber es wurde dann im Grunde immer schlimmer und es ist wirklich eine politische Sache. Ich meine, beobachtet zu haben, dass wir hier in der Deutschschweiz ein Stück weit eine Verlangsamung haben, dass mittlerweile eben auch aus Elternverbänden, vor allem im Bereich geistige Behinderung, dass es Eltern gibt, die sagen, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Kind in die Regelschule geht, weil ich gehört und auch gesehen habe, dass das Kind von anderen leidgeprüften Eltern, niemand wünscht sich ein behindertes Kind. Das darf man auch sagen. Wenn ich wählen kann als Vater, ich habe drei Kinder, wenn ich wählen könnte, dann nachher würde ich nicht ein behindertes Kind mehr wünschen. Wenn es da ist, dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Und dann ist es eben auch mein Kind, wie die anderen eben auch. Also diese schwierige Normalität, würde ich das mal bezeichnen, die darf wie irgendwie nicht sein. Oder man versucht die irgendwie ideologisch und damit eben künstlich auszublenden. Und die Leidtragenden sind dann die Regelschulen, die das jetzt da irgendwie ausbaden müssen. Aber ich denke, es gibt schon leichte, zarte Andeutungen, wie gesagt, im Kanton Aargau, wo ich wohne, oder auch in Zürich, in Basel-Stadt auch, dass da eben auch wieder Förderklassen offiziell installiert werden. Und es macht sich so ein kleines, zartes Ausatmen breit. Sie haben ja vorhin auch verhaltensauffällige Schüler charakterisiert. Und ich habe auch in den 80er Jahren mit verhaltensauffälligen Schülern in Basel-Land gearbeitet. Und ich hatte da 6 bis 8 Schüler. Und da haben wir schon immer gestöhnt, wie schwierig es ist, die da irgendwie im Zaun behalten zu können, oder? Wenn die da gesagt haben, ja, wenn ich reinkam, und dann haben sie gesagt, Herr von Frank, du bist ein Arschloch, heute mache ich nichts. Dann habe ich gesagt, mal ruhig Blut und jetzt gucken wir uns das mal an. Und gegen 22:30 kamen wir dann wirklich auch so langsam ans schulische Arbeiten.
Die UN-Konvention wird ja kontrolliert und überwacht. Und für Österreich ist der UN-Berichterstatter Markus Schäfer zuständig. Und vor 2 Jahren war da ein Bericht in der Zeitung, wo er das System Sonderschulen und Regelschulen quasi mit einer Rassentrennung wie in den USA verglichen hat. Und sowas steht in der Zeitung. Und man muss sich vorstellen, Das lesen dann Menschen, die mit dem Bildungssystem erstens nichts zu tun haben und mit Behinderung auch nichts zu tun haben. Und die lesen das und sagen, also das geht ja nicht, wir müssen alle gemeinsam irgendwo reingeben. Und ich glaube, da fehlt in der Öffentlichkeit wirklich das Bewusstsein, wie unterrichtet man Menschen mit Behinderung auch. Also, und das fehlt einfach hier. Und wenn so Artikel dann in der Zeitung stehen, sind dann nicht positiv für die Sonderschulen.
Ja. Darf ich noch etwas anfügen? Ich habe ja in höherem Alter auch noch einen Master gemacht an der Uni Zürich in Philosophie und Ethik und habe dann meine Masterarbeit auch über pränatale Diagnostik geschrieben. Ich denke, es gibt als Erklärungshintergrund einen Zusammenhang, aber wie gesagt, es ist eine steile These und ich bin auch schon böse angegriffen worden. Es gibt einen Zusammenhang der Ideologie, die diese Inklusion, diese unsägliche Inklusion so befürwortet und über Jahre vor sich herträgt. Und das ist meiner Meinung nach eben ein gesellschaftlich unbewusster Reflex der pränatalen Diagnostik. Weil die pränatale Diagnostik, die ist bekannt und ich äußere mich nicht zur Frage der Abtreibung in dem Sinne, aber es gibt sie einfach. Und warum gibt es sie? Um eine Behinderung zu diagnostizieren. Und die pränatale Diagnostik ist eines der erfolgreichsten medizinischen Projekte Ende des letzten Jahrhunderts und wurde immer weiter verfeinert. Ich war ja auf 11 Jahre Dozent in der Sonderschullehrerausbildung in Bern und da kam diese pränatale Diagnostik auf und das war ein Riesenthema bei uns dann in der Ausbildung in verschiedenen Fächern. Und ich denke, es ist quasi wie so auch eine Reaktion darauf, dass wir eigentlich im Grunde eben Behinderung auch diagnostizieren und sie dann in über 90% aller Fälle dann auch wegmachen. Das ist einfach eine nüchterne Tatsache, je nach Ort mehr oder weniger katholisch zwischen 92% und 98% kommt es nach einem sogenannten positiven Befund zu einer Abtreibung, weil man diese Behinderung nicht will. Das ist auf der einen Seite psychologisch alles soweit verständlich. Aber nachher, wenn sie geboren sind, dann sind es Menschen ethisch betrachtet wie du und ich, ohne Wenn und Aber. Dass dann das Lernen anders aussehen kann, auch ich habe nicht alles gut lernen können. Also das sind wieder völlig andere Probleme. Aber ich denke, die ideologische Verbrämung der Inklusion findet eine Wurzel, es gibt vielleicht auch noch andere, aber eine Wurzel in der Existenz der pränatalen Diagnostik.
Wir haben ja jetzt 3 Länder am Tisch, aber die Welt ist noch ein bisschen größer und auch innerhalb dieser 3 Länder gibt es noch Bundesländer und Kantone, die ja zum Teil auch da eine gewisse Freiheit haben, was sie machen und wie sie es machen. Gibt es denn allenfalls auch irgendwo einen Königsweg zwischen dem Schutzraum der Sonderschule und der Teilhabe in der Regelschule? Gibt es international gesehen Modelle, die völlig anders aussehen, damit man nicht diese ideologisch gefärbte Debatte über entweder das oder das führen muss? Kennen Sie so etwas?
Ich glaube, in Italien sind die Sonderschulen schon lange abgeschafft und jetzt kann ich nicht sagen, ob jetzt das Bildungssystem in Italien besser ist. Da fehlen mir die Kontakte dazu, aber dort ist schon seit vielen Jahren gibt es keine Sonderschulen mehr. Ich weiß auch, dass der Tiroler Raum von Schülern und Schülerinnen aufgesucht wird, weil in Bayern diese Sonderschulen dann teilweise ja zugemacht. Den Königsweg weiß ich nicht, wo es den gibt, keine Ahnung.
Also ich kenne das nicht. Ich war mehrere Male in Südtirol als Dozent, weil man mich da eingeladen hatte. Das waren dann Leute, die in diese Klassen kamen, in diese Regelklassen, die mit Pädagogik überhaupt nichts zu tun hatten und die dann so eine Schnellbleiche durchlaufen haben. Ich habe das dann ein paar Mal gemacht und konnte aber dann doch irgendwann, als ich das dann alles so kapiert habe, nicht so ganz dahinter stehen. Also das sind einfach Leute zur Unterstützung in diese Klassen. Also so wie wir es ja letzten Endes hier in der Schweiz bei dem Personalmangel auch haben, dass wir eine Reihe von Leuten ohne irgendeine pädagogische, von heilpädagogisch rede ich nicht, sondern irgendeine pädagogische Ausbildung haben, die dann in diesen Klassen zur Unterstützung der Lehrkraft arbeiten. Das kann es aber auch nicht sein. Und man wartet darauf, dass die geburtenstarken Jahrgänge langsam abnehmen und man dann auf diese Leute verzichten kann. Das ist die Strategie der Politik.
Also ich denke, in gewisser Weise kennen wir den Königsweg und da kommt man egal wo auf der Welt nicht drum rum. Lernen geschieht in Beziehung. Und je mehr die Möglichkeit geschaffen wird, dass eine Lehrperson sei es ein Sonderpädagoge, ein Klassenlehrer, eine Beziehung zu seiner Schülergruppe aufbaut, desto mehr besteht die Chance, dass auch in heterogenen Klassen gelernt wird und ein gutes soziales Gefüge entsteht. Das weiß man, das hat man immer mehr verteufelt unter dem Vorwurf Frontalunterricht. Aber nicht jeder gut geführte Klassenunterricht hat was mit Frontalunterricht zu tun. Und diese Formel, je enger die Beziehung, desto mehr gelingt Lernen, die ist bekannt. Zum Beispiel Hattie hat es nachgewiesen, wann wirklich gute Lernschritte vollzogen werden in einer Klasse. Und dazu gehört eben ein im Lernstoff kompetenter Lehrer oder eine Lehrerin, die die Kinder kennt und ihre Schwächen kennt und sie motiviert und in der Sache weiterbringt. Das weiß man. Und diese Bedingungen müssten geschaffen werden. Dass das nicht möglich ist bei der totalen Inklusion, das liegt auf der Hand.
Dem kann ich wirklich nur hundertprozentig zustimmen, weil ich habe vorher auch in einer Regelschule unterrichtet und habe dort in einem Klassenverband 25, 30 Personen gehabt. Und es war unmöglich, da jetzt wirklich zu allen eine gute Beziehung aufzubauen. Und dann bin ich ans Blindeninstitut gekommen und plötzlich hatte ich nur mehr 4 Schüler, Schülerinnen. Und es war die Beziehung ganz anders. Ich konnte wirklich auf jeden eingehen, habe über jeden alles gewusst, seine Stärken, Schwächen. Und glaube ich, das geht in Kleingruppen, in großen Gruppen ist es schwierig, Beziehungen aufzubauen. Aber in Kleingruppen kann man wirklich, wirklich tolle Beziehungen aufbauen und die Schüler, Schülerinnen gut fördern.
In großen Gruppen ist eben eine Voraussetzung, dass die Heterogenität nicht zu groß ist. Also
das natürlich auch, ja.
Ja, das unterstütze ich natürlich alles auch jetzt, was gesagt wurde. Eben und vor allem auch, wenn es diese Wartsaal-Atmosphäre hat, dass dann auch noch jede Menge erwachsene Leute da immer rein und raus gehen in den Schulzimmern, dann funktioniert das einfach nicht. Aber ich denke, diese Suche nach dem Königsweg leuchtet mir als solches nicht so ganz ein. Also Sie können auch mich fesseln und an die Eidgenössisch-Technische Hochschule im Bereich, was weiß ich, Physik oder Astrophysik verschleppen und ich soll dann da zuhören in einer Vorlesung und neben mir sitzt jemand, der ist ein Begleiter und der flüstert mir immer etwas ein und so weiter. Das stört dann die, die da drumherum sitzen. Und was ich jetzt darauf raus will, wäre der soziale Aspekt. In der Pause reden diese Mitstudenten auch nur von dem, was sie jetzt da gerade gehört haben. Und dann machen sie noch irgendwelche Witzchen und die verstehe ich nicht. Das heißt also, der ganze soziale Aspekt, der wurde von meiner Kollegin ganz am Anfang unsere Sendung bereits mal angesprochen, den halte ich auch für sehr zentral. Ich habe mehrere Jahre eine Schauspielgruppe, Hora, 11 Menschen mit geistiger Behinderung in der ganzen Weltgeschichte begleitet, als sozialpädagogischer Begleiter. Und die führten dann am Anfang in großen Theatern in Berlin, in Hamburg, in Macau, in Rio de Janeiro und so weiter, führten die ihr Stück auf. Es waren alles erwachsene Menschen mit einer geistigen Behinderung, aber alle mit Sprache. Und Sprüche, die sie untereinander machen, sind einfach nicht die gleichen wie von anderen Menschen. Oder ein anderes Beispiel ist, ich wurde auch an einem Vortrag hinterher gefragt, ja, was Sie da sagen mit dem Lernen und so weiter und dass Sie das nicht verstehen und man versucht es zu unterstützen und das gibt Unruhe in der Klasse, das leuchtet uns alles ein. Aber es gibt ja die sogenannten weichen Fächer, wie Sport, Musik und Werken, Gestalten, Basteln, Zeichnen. Und dann habe ich gesagt, bloß dort nicht die Inklusion. Dort geht es geradezu überhaupt nicht. Sie bewegen sich anders, sie sind langsamer, je nachdem sind sie unruhiger und so weiter. Im Sport geht es überhaupt nicht. Sie können keine Staffel machen, sie können kein Ballspiel machen und können sie nicht integrieren. Und beim Basteln geht es auch nicht. Da werden sie sofort ausgesondert, weil sie sind weniger gut, sie sind ungeschickter und so weiter. Und in der Musik geht es auch nicht, weil sie singen 3 Monate lang mit großer Freude das gleiche Lied. Während dem in der Regelklasse nach 2 Wochen die Schüler sagen, oh, können wir mal was anderes singen und so weiter. Es sind einfach zum Teil andere Welten und die gilt es zu akzeptieren, so wie sie sind und das zu 100%. Es gibt einfach verschiedene Welten. Und auch wir haben alle unsere unterschiedlichen Vorlieben, Stärken und Schwächen. Die sind einfach im Bereich der Behinderung ist die Bandbreite oder das Pendel schlägt einfach viel weiter aus. Aber es hat mit der ethischen Wertung nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und deswegen lehne ich die Suche eigentlich nach einem Königsweg ab. Der Königsweg ist quasi die Differenzierung und diese zu akzeptieren.
Wir kommen zu einer Schlussrunde und da bitte ich Sie alle noch um eine kurze Einschätzung, die die Zukunft betrifft. In welche Richtung wird die Debatte bei Ihnen in Ihrer Heimat gehen? Wo stehen wir in 10, 20 Jahren in der Frage der Inklusion? Vielleicht beginnen wir in Österreich.
Ich glaube, dass der politische Druck größer wird. Also es hängt auch vom Minister ab, welcher Minister Bildungsminister ist. Der jetzige Bildungsminister in Österreich, also dessen Partei vertritt zu 100% die Inklusion. Schauen, wie lange der noch Minister ist. Es ändert sich auch in der Politik also rasch. Die Umstände ändern sich rasch. Also es wird politisch abhängen, meiner Meinung. Und auch von den Verbänden, Behindertenverbänden. Die machen natürlich stark Druck. Und dann gibt es die Eltern. Die Eltern sind immer oberste Rang 1. Wenn Eltern das nicht wollen, dann muss sich die Politik und alle anderen beugen. Und mein Credo als Schulleiter ist, weil Menschen nicht gleich sind, darf Bildung nicht für alle gleich sein.
In der Schweiz.
Ja, Sie haben nach der Zeit gefragt, also 20, 30 Jahren oder so. Es wird eine historische Reminiszenz sein, nicht mehr und nicht weniger. Es wird diese Bewegung gegeben haben und ich bin eigentlich in dem Sinne optimistisch, es wird genauso aufhören und man wird wieder zu vernünftigeren Lösungen kommen, so wie sie auch schon waren. Es muss immer auch wieder Verbesserungen geben und so weiter. Aber von daher glaube ich nicht, dass dieses System überleben wird. Gut, wie in der Schweiz hängt es nicht so sehr von einem Minister ab und deswegen gibt es schon in diversen Kantonen gibt es Förderklassen, Kleinklassen, wo man aufatmet.
Und nach Deutschland?
Ich kann nur hoffen, dass man sich dem Trend anschließt, der in der Schweiz schon zu beobachten ist. Der ist teilweise auch in Deutschland zu beobachten, dass man wieder zurückgeht zur Spezialisierung. Dass die Inklusion ganz verschwindet, kann ich mir nicht vorstellen. Auch natürlich aus politischen Erwägungen. Und entscheidend wird sein, wie gut das fachlich begleitet wird. Also wenn jemand Bildungsminister ist, der der Sache überhaupt nicht gewachsen ist, das sieht man, dann werden Entscheidungen getroffen, die überhaupt nicht zum Wohle der Kinder sind.
Das war das Dreiländereck im Konterfunk zum Thema Inklusion. Vielen Dank an meine Gäste Elke Rau-Reinschmidt, Horst Garnitzer und Ricardo Bonfranchi für diese differenzierte Diskussion über ein Thema, das uns alle betrifft, denn es geht um die Zukunft unserer Kinder. Für die Redaktion dieser Sendung verantwortlich war Katharina Kleppe, die Technik besorgt hat Oliver Höhn. Diese Sendung können Sie auch in unserer Mediathek nachhören unter konterfunk.radio und gerne weiterverbreiten. Das Dreiländereck hören Sie wieder am nächsten Mittwoch. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.